Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Ja, hier ist wieder Oliver Schindler von Radio Berliner Morgenröte und ich habe heute den Tobias Morgenstern, bekannt vom Theater am Rand, zu Gast. Hallo Tobias.
Hallo.
Ja, Tobias, du wohnst ja in Schweden. Wie lange wohnst du da schon?
Na, wir sind, also meine Freundin und ich, wir sind im Herbst 2020 sind wir nach Schweden gegangen.
Ja.
Weniger aus dem Motiv heraus des vollkommenen Umziehens, also es ist noch keine, es ist eher eine Zeit, eine temporäre Flucht gewesen. Also wir waren der Meinung, dass die Zustände in Deutschland sich auch irgendwie bessern und dass man dort ins Spiel, sind beide Segler, also das, wir haben gesagt, dann kann man vielleicht dort gut abwettern. So, und abwettern heißt ja eigentlich nicht für die Ewigkeit, sondern
ja,
man hält sich da irgendwie auf, bis bis die Winde vorüber sind. Das war so unsere Auffassung, aber es ist mittlerweile so, dass wir immer noch dort wohnen.
Ja.
Und auch mit dem Abstand jetzt, ich das für eine der besten Entscheidungen hielt und halte.
Ja, also damals ist für mich total nachvollziehbar. Ich war dann einmal im dunkelsten Winter im Jahre 21 für 2 Wochen in Schweden und das war dann für uns ein richtiges Paradies. Ne? Schon aufs Schiff raufzukommen, dann hattest du genau die Deutschen und die Schweden ganz gut voneinander unterscheiden können. Die Deutschen waren die mit Maske, die Schweden waren die ohne Maske. Dann warst du da und konntest ganz normal in einem Restaurant sitzen. So ein paar Sachen waren da, so ein paar Regelungen, ne? Aber es war wie so eine Art Schlaraffenland.
Ja, also man darf natürlich nicht den Fehler machen und das jetzt alles in den Himmel heben. Da gibt es natürlich genauso viel Komisches und genauso viel Blödsinn. Sie sind letztendlich auch ein westliches Land, ganz, ganz klar, und unterliegen da diesen den großen Dynamiken irgendwie genauso. Aber man weiß ja, dass man fürs alltägliche Leben gibt es ja andere Dinge, die man als Maß nutzt und die für einen bestimmend sind. Und gerade das alltägliche Leben war eben vollkommen anders als in Deutschland, viel, viel entspannter.
Ja.
Und das hat allerdings auch damit zu tun, das Land ist ja auch anders strukturiert. Es gibt einfach mal, ich sage mal, 10-mal weniger Leute dort. Ja. Und wenn man irgendwo lang fährt, kommt einfach kein Auto entgegen. Also es ist schon, es gibt alles viel, viel weniger, es ist weniger aufgebracht. Und das macht natürlich was dazu, dass es einfach auch erträglicher wird. Ja,
ja.
Es gibt einfach nicht so viele Menschen und nicht so viele Aufläufe, nicht so viele Anlässe eigentlich.
Auf der anderen Seite habe ich gehört, mit den Schweden, also die sind zwar erstmal sehr freundlich, aber es ist gar nicht so einfach, mit denen richtig warm und persönlich zu werden. Also das mit den Freundschaften, das soll da angeblich ein bisschen länger dauern. Ungefähr so wie bei den Schleswig-Holsteinern.
Ja, die Norddeutschen kenne ich nicht so genau, aber ich kann das bestätigen, das ist durchaus so. Es ist grundsätzlich eine große Freundlichkeit da, vor allem auch gegenüber den Deutschen, also überhaupt, also und es wird einem sehr geholfen und es ist also sehr offen, also es ist wunderbar, aber es gibt eine gewisse Reserviertheit, also man kommt sich nicht so selbstverständlich so schnell nahe, wie das vielleicht woanders ist, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, aber es passt irgendwie auch ein bisschen dazu, finde ich, ne, weil man, es gibt also auch keine Gängelei, weil es interessiert sich auch der Nachbar eben nicht so sehr, wie du das nun da so hast oder machst. Der lässt sich einfach in Ruhe. Und das ist, glaube ich, so ein Gesetz, dass jeder macht seins und da quert man nicht rein irgendwie so. Das heißt also, Diffamierung, Denunziantentum ist irgendwie sehr weit weg in Schweden. Also das gibt es da, glaube ich, gar nicht.
Wir Deutschen sind da manchmal etwas grenzüberschreitend in vielen Belangen, dass wir uns schon sehr viel darum kümmern, was unser Nachbar macht oder nicht. Ne?
Ja, da steckt irgendwas drin da.
Irgendwas steckt da drin in unserer komischen Genetik. Ja, jetzt gibt es aber auch einen Haufen Auswanderer da in Schweden. Und ich vermute mal, das macht das ein bisschen leichter auch, oder?
Ja, ja, also mit uns und nach uns sind also unheimlich viele. Ich beschränke jetzt mal auf die Deutschen. Es sind natürlich auch Holländer und andere aus anderen Ländern. Aber es sind wirklich sehr viele Deutsche nach Schweden gegangen. Es hat sich dort so eine richtige Community auch, also dort, wo wir wohnen, in Südschweden, gebildet. Dann gab es einen Treffpunkt, so ein Café einmal in der Woche. Also es war schon eine interessante Bewegung und es ist auch interessant zu gucken, was das für Menschen sind, die da eben die sich entschieden haben, die sich teilweise oder in vielen Fällen noch viel, viel konsequenter als wir jetzt entschieden haben, also wirklich alle Kontakte abzubrechen nach Deutschland, alles aufzulösen und wirklich da konsequent auszuwandern und hinzugehen. Das fand ich außerordentlich erstaunlich in vielen einzelnen Fällen, weil es ausnahmslos alles Leute waren, die nicht zu den Verlierern gezählt haben, indem sie denn die oftmals hier in Deutschland eine Firma hatten oder existenziell eigentlich ziemlich gut dastanden, sogar überdurchschnittlich gut. Und also ich sag mal so, nicht die dümmsten und nicht die komischsten, sondern einfach irgendwie eher intelligente und belesenere Leute, die sich dort irgendwie eingefunden haben. Und natürlich in erster Linie Leute, die sich es leisten konnten. Muss man auch sagen. So. Ja. Aber das war wahrscheinlich auch schon immer so. Also dann irgendwie die Koffer packen und losgehen und alles lassen oder verkaufen, ist auch eine Frage des finanziellen Vermögens, ne? So, was man.
Ja, zum Teil schon. Und wenn man das finanzielle Vermögen nicht hat und es dann trotzdem tut, also dann hat man aber auch richtig, dann hat man auch richtig eine Herausforderung.
Ja, 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 die gab es zweifellos auch, ganz klar.
Ja, 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 natürlich. Mich würde das mal interessieren, jetzt mal zu deinem Weg zum Künstler hin. Ich habe jetzt mal die Vermutung, du hast dein ganzes Leben bisher nichts anderes gemacht als Kunst, ja? Oder hast du vorher schon mal etwas anderes beruflich gelernt?
Nee, das ist eigentlich vollkommen richtig. Ich habe Musik, also Akkordeon, Komposition, Klavier studiert in Weimar an der Musikhochschule und habe dann nach dem Studium, ich war dann lediglich noch mal vier Jahre als Armeedienst in der DDR-Zeit beim Erich-Weinert-Ensemble. Das war eigentlich meine einzige Zeit, wo ich mich erinnern kann, dass man sowas war wie ein Chef oder wie in einem Angestelltenverhältnis oder irgend sowas war. Ansonsten war ich nie angestellt, bin immer freischaffend gewesen und habe eigentlich auch immer nur das gemacht, was mich interessiert hat. Also das heißt, ich habe auch kein Geschäft für mich entwickelt oder war niemals hinterher irgendwie auf einer geschäftlichen Basis irgendwie Geld zu verdienen. Das hat mich eigentlich nie so richtig interessiert. Man hat einfach das gemacht, was einem wirklich spannend vorkam. Und das hat dafür gesorgt, dass man davon leben konnte. Ja. Eigentlich bis jetzt kann man so sagen, vielleicht wird es jetzt ein bisschen anders irgendwie, aber.
Ja. Du, ich weiß genau, was du meinst. Die ganzen Sachen, die du betonst, ne? Also wenn man nicht so lebt, das kenne ich zum Beispiel, ne? Manchmal denkt man dann, wie komme ich jetzt durchs Leben? Wie muss ich dies machen? Was muss ich jetzt machen, um zu überleben und so ein paar Kompromisse denn eben zu schließen, dass man Dinge tut, die einen überhaupt keinen Spaß machen? Und wo man aber sagt, ja, aber das brauche ich jetzt, um zu überleben. Und dann kommt man in Situationen rein, da muss man das irgendwelchen Menschen recht machen. Und dann fühlt man sich mies, ist nicht bei sich, verliert sich selber aus den Augen. Und das ist bei dir niemals so gewesen, ja?
Nee, also ich betrachte das auch durchaus als einen großen Look. Das ist schon irgendwie eine Art Luxus. Also ich habe einfach eine sehr gute Ausbildung in der DDR genossen. Und wir durften also meine ersten Westreisen waren mit Wenzel und dann mit Lauter Passage. Das ging sehr, sehr schnell. Noch zu DDR-Zeiten konnten wir in den Westen fahren. Man war also wieder privilegiert. Und also das hat sich eigentlich alles gut total gut angefühlt immer. Das war eigentlich in Ordnung. Ich war da nie in Not in dem Sinne. Ne?
Wenn man das jetzt erstmal so hört, ne, nach all den anderen Dingen, die man da auch gehört hatte über die DDR, denkt man dann, na, waren deine Eltern denn so staatsnah, dass du so viele Privilegien hattest? Hatte das was damit zu tun?
Das hatte mit den Eltern gar nichts zu tun. Mhm. Also ich komme aus einem ganz normalen Elternhaus mit Ingenieur und Kindergärtnerin, also gar nicht. Und ich erinnere mich, dass ich auch zu DDR-Zeiten eigentlich eher ein kritischer Geist war. Jeder hat ja seine Erfahrung und jeder hat seine Jugend gehabt und ich eben meine. Und ich hatte meine in der DDR und denke zunächst mal jetzt erstmal eigentlich immer eher an alles Gute als an die negativen Dinge, weil ich mit denen einfach nicht so in Kontakt gekommen bin. Und warum soll ich jetzt da irgendwas erfinden? Mhm. Also aus meiner Sicht haben sich sehr, sehr viele Dinge sehr positiv angefühlt in der DDR und ich stelle ja jetzt im Vergleich einfach nur fest, in welchem Verhältnis das alles steht, also wenn man das ein bisschen gegeneinander stellt oder relativiert. Also als die DDR zusammenbrach, also oder ich war mir völlig klar, wohin das geht und dass man jetzt in einem Staat, in einem System angekommen ist, was mir noch viel unsympathischer war als das der DDR, ja.
Naja, das ist ja auch so, ist ja normal, dass jeder das anders erlebt und jeder andere Erfahrungen macht. Und das gilt ja nicht nur für die DDR, das gilt aber auch für die Bundesrepublik, das gilt für jedes Land. Man lebt ja auch nicht nur sein ganzes Leben in Bezug auf das Land, in dem man lebt, sondern auch auf sein direktes Umfeld, auf seine Familie, in Bezug auf sich persönlich. Und bei der DDR kommt das ja immer schnell vor, Mensch, dass die Leute fragen, Mensch, wie ist denn das gewesen, so in der DDR zu leben? Aber ich habe damals auch nicht überlegt, wie ist denn das jetzt so hier in der BRD zu leben? Ne? So.
Naja, also dass man immer betonen muss, dass man aus dem Unrechtssystem kommt, das finde ich also so grotesk. Das ist einfach so, was ist denn das hier? Das ist ja, also, das ist eine Kategorie, über die, da kann ich gar nicht mitreden. Ja? Das ist einfach indiskutabel. Natürlich gab es Unrechte, gibt es überall. Also, was soll das?
Ich glaube, ich habe schon mal in einem Interview von dir das Wort Magie gehört. In Bezug darauf, was zum Beispiel entsteht, wenn Menschen auf der Bühne sind, wenn Publikum da ist, diese Energie, die im Raum ist, beziehungsweise das, was entsteht, wenn du mit anderen Menschen musizierst. Kannst du dich noch ungefähr erinnern, wann das erste Mal in deinem Leben war, wann du bewusst diese Magie empfunden hast?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil das vielleicht eher später erst mir bewusst wurde als zu früh, weil man ist natürlich als junger Mensch bemüht, sein Handwerk zu erlernen und geht dahin und lässt noch nicht so ohne weiteres los und lässt es nicht so über sich kommen oder fließen oder bis man den Punkt erreicht hat, wo man in so einen Flow kommt und dann auch irgendwie mitbekommt und mitmerkt, was so umherum einen stattfindet und wie, das ist, glaube ich, das findet erst später statt. Ich würde mal sagen, ich habe vielleicht vor gut 10, 12 Jahren durch Michael Winkler, den Posaunisten aus Dresden, Baby Sommer, den ich früher schon kannte natürlich, aber haben wir angefangen mit Baby Sommer im Trio zu spielen. Da wird natürlich moderne oder da wird natürlich freie improvisierte Musik gespielt. Und das hatte ich vorher eigentlich kaum gemacht oder gar nicht so. Und ist aber dann für mich die große Entdeckung gewesen. Und dort, da geht das ja gar nicht anders. Da gehst du ganz anders ran an die Sachen. Ist eigentlich aus meiner Sicht eine riesengroße Herausforderung. Ist eigentlich die Musik, wo du am fittesten sein musst, um das zu spielen. Wirklich, da musst du das Ganze nicht irgendwie mal so wie ein Programm abspulen. Mhm. Da musst du einfach dabei sein. So. Und da wurde mir das so bewusst. Und da war mir auch klar, dass ich eigentlich schon seit längerem im Wesentlichen, also viel mehr Gewicht auf Improvisation habe. Das ist bestimmt schon seit 20 Jahren so. Und Improvisation heißt eben, nicht einfach nur losspielen, sondern heißt das alles, was du meinst, diese ganze Umgebung mit wahrzunehmen und zu gucken, wie die anderen, was da los ist und bereit zu sein, in einen offenen Raum zu gehen und da geht auch mal was schief oder da klappt mal was nicht so oder das gehört dann immer dazu, dass man das Maß für die Form nicht immer so richtig erwischt, aber dafür ist es eben spontan oder es ist eben manchmal so, dass man über sich selber erstaunt ist, was dann da rauskommt und das ist ja eigentlich wunderbar.
Ja, ich habe das manchmal schon als so eine Art Gebet wahrgenommen oder also es ist ja wirklich was Magisches, weil das, was man macht, macht man ja gar nicht immer. Also man macht es gar nicht selber. Das ist etwas, das passiert ja. Mhm. Ich glaube, Eckhart Tolle wird es auch das Leben im Jetzt nennen, wenn man komplett im Jetzt lebt. Und wenn du auf der Bühne bist und genau innerlich abspulst, so jetzt muss ich 2 Schritte nach vorne gehen, dann sage ich den Satz. Ich habe bei dem Satz die Intention, ich möchte die Frau beleidigen, möchte aber nicht, dass die anderen das mitkriegen, bla bla, so das ganze andere. Das funktioniert ja überhaupt nicht.
Ja, aber es sind 2 Sachen, das muss man auch können. Das ist eben, sind die Untertexte, das ist das Handwerk, das, was irgendwo dazugehört.
Ja, ja.
Wobei natürlich auch der wenig Handwerk besitzt, kann auch improvisieren. Das ist jetzt nicht so, dass, ne, dass das ausgrenzend ist, aber ja, es ist vollkommen richtig, es entsteht was, auf einer anderen Ebene. Also wenn wir zu dritt spielen oder zu viert oder wie auch immer so und nicht nur bei freier Musik, auch bei Programmmusik, da verbindet sich ja was in einer ganz anderen Ebene, im Unterbewusstsein sozusagen. Ja? So, Gott sei Dank, dass wir das noch nicht gehackt haben und das einfach so auseinandernehmen wie alles andere. Das ist sozusagen uns noch ein bisschen verschlossen und da passieren Dinge, die wunderbar sind, aber die muss man natürlich zulassen und man muss die ein bisschen heraufbeschwören. Also das heißt, das ist dann die Magie.
Ja.
Und das weiß man auch vorher nicht, aber man kann dem trotzdem vertrauen und kann zuversichtlich sein und sagen, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe oder wenn ich einfach mich dem widme und mich jetzt nicht ablenken lasse, sondern mich einfach darauf konzentriere, dann entsteht das. Und sag mal so eine Art Zuversicht, so eine Sicherheit, die genieße ich eigentlich schon seit einigen Jahren jetzt, dass ich weiß, wenn ich irgendwo spielen muss, was weiß ich, eine Ausstellungseröffnung oder auch Solokonzerte, also da habe ich maximal einen Fahrplan von Stücken, die ich spielen will, in ein bisschen Dramaturgie vielleicht, aber mehr auch nicht. Und dann geht es los. Also ich habe jetzt vor Anfang Februar in Schweden, in Urshult, in einer großen Konzertkirche gespielt. Das war so die erste offizielle Einladung eigentlich, kann man sagen, die ich hatte. Die machen in den Kirchen da so Kulturkonzertreihen und hervorragende Bedingungen, ganz schöne Kirche und akustisch gut. Und da dachte ich wieder so, also das war so ein, da ist einfach unsinnig, da hinzugehen und sagen, ich spiele jetzt das, dann spiele ich das und mir das. Wäre ja eine Ignoranz des Raumes im größten Maße. Also ich habe wirklich so viel Zuversicht und so viel Zutrauen, dass ich mich da hinsetze, nehme das auf und dann fängt irgendwas an. Dann fängt was an und dann ist man konzentriert, hoch konzentriert dabei und macht daraus was. Und das ist dann schon wirklich Magie und das ist aber trotzdem irgendwie, das ist ja nicht zufällig, so. Es hat schon immer zu tun. Und das ist eigentlich auch ein großes Vergnügen.
Ja.
Und in dieses Vergnügen kommen allerdings, glaube ich, eben nicht so ohne weiteres alle Künstler. Das bedarf irgendwie eines gewissen Schrittes, sich zu lösen von dem, naja, wenn einer im Orchester seine Dienste spielt und nur Programmmusik spielt, der hat sozusagen diesen Zugang nicht so ohne weiteres, ja.
Also ich erinnere mich daran manchmal, also dass ich vor manchen Auftritten so eine Art Scheinschwangerschaft hatte. Also ich dachte immer, ich muss jetzt auf Klo. Also dann gehe ich aufs Klo, dann kam aber nichts. Da war ja massive Angst auch da. Und dann kommt es natürlich in dem Moment auch drauf an, ne, lasse ich mich jetzt von der Angst leben oder gebe ich mich dahin. Ne? Aber diese Angst ist ja da, das ist ja auch im normalen Leben so. Deswegen lassen sich viele Menschen ja oft gar nicht wirklich aufs Leben und auf die Liebe ein, weil man lieber Sicherheit möchte, ne? Dass sich an etwas festhalten. Im Theater wäre das jetzt sich am Text festhalten, an irgendwelche Angaben festhalten. Aber ja, diesen Schritt zu machen, ist dir das früher auch schon mal passiert?
Eine Mischung. Na klar, ja? Ich halte mich natürlich an dem fest, was ich... Also ich weiß genau, wenn mir nichts einfällt oder wenn es dann irgendwie denkt, wenn ich denke, oh, jetzt müsstest du irgendwie, dann springt man zurück auf seine Muster, auf seine Patterns, auf das, was man, natürlich, das ist unter Umständen ein mehr oder weniger großes Repertoire, was man zur Verfügung hat, was man ziehen kann. Ne? So, dann geht man in ein bestimmtes Thema rein, was ich schon 100 Mal gespielt habe. Das funktioniert erstmal total. Dort bringe ich mich wieder in Form und dann fängt man wieder an, sich davon zu entfernen. Also, na klar, das ist ein ständiges Nutzen von vorhandenen Strukturen und Elementen und das vollkommene Freisein, ja.
Ja, ich merke schon, das ist in dieser Entwicklung als Künstler, da, man formt sich regelrecht selber mit der Zeit, ne? Mit der Auseinandersetzung, in der Auseinandersetzung mit dem Leben und mit seinen Erfahrungen.
Ja, ja, das ist ein ständiger Prozess, richtig.
Ja. Kannst du dich dann auch mal an richtige schmerzhafte Erfahrungen oder das auf Bühne erinnern, wo denn etwas so schief gegangen ist, dass du dir gesagt hast, das ist doch scheiße, das hätte ich jetzt am liebsten gar nicht erlebt?
Ja, also wenig selten. Und wenn, dann war es eigentlich immer... Nicht, weil man irgendwie schlecht gespielt hat, sondern weil es einfach grottenschlecht vorbereitet war und nicht gut gedacht war und man die Hälfte irgendwie oder man das nicht einmal proben konnte oder weil der ganze Salat eigentlich von hinten bis vorne nicht stimmte in der Organisation und in der Vorbereitung. Ja. Da gab es dann im Malheur oder das war dann einfach. Dann ist immer noch die Frage, was man selber, wie man es selber empfindet und was die Leute und wie das bei den Leuten wirkt und ankommt. Das sind ja manchmal noch horrende Unterschiede. Man ist total unzufrieden und denkt, oh, ich war jetzt gar nicht so. Und für die Zuhörer ist es eventuell, relativiert sich das so ein bisschen. Ja. Die spielen ja auch andere Dinge mit, die. Was weiß ich, an was sie alles denken, was sie alles kennen, was sie vergleichen, was sie schon von uns oder von mir gehört haben. Also mit welcher Erwartung die da kommen. So. Ja. Das ist ja eine ganz andere Ebene als für den, der es im Moment gerade produziert. Ne?
Ja, ja. Und jeder sieht und erlebt das auch nochmal anders. Ne?
Jeder mal anders.
Und jeder bringt seine eigenen Erfahrungen mit. Ja. Wobei ich bin sicher, auch in jeder Aufführung gibt es etwas, was alle verbindet, wo so eine Energie ist, die ist im ganzen Saal, die verbindet alle. Ne? Also
naja, ich bin überzeugt davon. Zum Beispiel habe ich oftmals bemerkt, wenn man in großen Konzertsälen gespielt hat, das Ding ist vorbei, die Leute sind alle raus aus dem Saal und man geht wieder auf die Bühne, um seinen Kram einzupacken, dann habe ich schon oft gedacht, na aber. Was ist denn hier in diesem Raum los? Also schon allein der Unterschied, also wenn ich vor dem Konzert allein in dem Raum war und ausgepackt habe, was davon energetisches Feld, würde ich mal sagen, war und was dann jetzt nach dem Konzert ist, wenn die Leute raus sind alle. Also das ist ja ein riesen Unterschied, ja, obwohl es eigentlich alles erstmal gleich ist. Es ist ein leerer Raum.
Es gibt ja auch Lebensbetrachtungen, demzufolge Menschen im Grunde mehrere Körper haben. Dann wird was vom ätherischen Körper erzählt.
Die Anthroposophen.
Und dergleichen.
Die Anthroposophen.
Ach so, ich habe jetzt besoffen verstanden.
Die Anthroposophen wissen ja da vieles zu erklären.
Dazu. Genau, da habe ich auch schon mal drüber gelesen. Aber das könnte das erklären, das Wesen, was denn da noch in dem Raum ist.
Da ist sehr viel, glaube ich, noch.
Ja.
Und das ist ja auch das, wenn eben so viele Menschen, egal ob zuhörend oder ausführend, irgendwie zusammenkommen auf so einem, in so einem Raum zur gleichen Zeit und dann eigentlich alle das Gleiche, die gleichen Verläufe von Schwingungen erleben, dann muss sich ja da irgendwas einstellen und bilden, ja. So.
Hast du das im Leben eigentlich schon mal bewusst erlebt, dass du vielleicht, ich glaube, jeder Mensch hat ja auch in seinem, in Anführungsstrichen, Privatleben, ich weiß, du hast schon mal gesagt, du hast kein wirkliches Privatleben, bei dir gibt es immer diesen fließenden Übergang, aber sagen wir mal, im persönlichen Bereich, da haben ja viele Menschen, eigentlich jeder, irgendwann mal schmerzhafte Erfahrungen oder irgendwas, was einen niederschlägt, man ist verzweifelt oder man hat einen großen Verlust. Hast du da bewusst erlebt, dass dich das denn auch als Künstler geprägt und weitergebracht hatte oder dass du das künstlerisch verarbeiten konntest?
Naja, vielleicht nicht so ganz konkret in der Form, aber es schlägt sich nieder, ja. Mhm. Es schlägt sich nieder, indem man ja, in einer gewissen Stimmung ist und in dieser Stimmung das anders abbildet musikalisch. Das ist schon so. Mhm. Aber es bleibt dennoch irgendwie alles es wird nicht zu konkret. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendeinen Vorfall gab und jetzt muss ich da ein Lied schreiben. Also, das ist wahrscheinlich bei der Musik ist das auch anders, weil die Musik ist ja nonverbal und das geht. Also ich kann diejenige Melodie und dieses Thema kann ich so oder so verstehen oder aufnehmen. Da ist eine gewisse Breite drin auch. Währenddessen, wenn ich einen Text schreibe, da bin ich natürlich ganz konkret, ja.
Ja, ja.
So, also wenn einer sagt, ich schreibe jetzt ein Lied über die Sache oder denjenigen oder irgend sowas, dann nimmt der natürlich wirklich sehr, sehr konkret Bezug darauf und stellt sich in Position und so weiter und so fort, was dann passiert. Aber wenn ich ein Lied für jemanden schreibe oder eine Melodie, dann ist die ja aus meiner Sicht für ihn vielleicht in dem Moment passend. Mhm. Aber ein anderer empfindet die Musik, ja, die könnte wohl ganz anders hingehen. Also da gibt es eine gewisse Offenheit da drin. Das ist eher eine Frage der Sicht, der Perspektive. Mhm. Also ich habe jetzt eine wunderbare Herbstmilonga komponiert, geschrieben, letzten Herbst. Aber da kann ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt die Untergangsmusik zu...
Aber was für Emotionen sind da drin? Also da sind ja, ich kann mir vorstellen, da sind Emotionen, da sind
ja nicht nur Gedanken, das ist eben auch auf dem Unterbewussten, das ist eben einfach, da ist so alles drin, da ist der Herbst drin, da ist der Abschied und da ist auch eine tiefe Traurigkeit drin. Und eine Tragik drin, aber es ist auch eine ganz große Melancholie drin und eine Sinnlichkeit, die nicht nur trauernd ist, sondern die auch eben, es ist immer eine Mischung irgendwie so. Und das ist vielleicht das Schöne bei der Musik. Also du kannst kein, wie das so früher war, jetzt spiel mal eine Sonate, komponier mal eine sozialistische Sonate. Sozusagen. Gut, okay, über A, B, C, D, die Töne, das ist ganz klar erkennbar, was ist Sozialismus, oder? Also, das wollte man ja in der DDR-Kulturblick gern so irgendwie rausgearbeitet haben. Das ist eben ganz großer Unsinn. Das stellt sich über einen anderen Moment dar. Und wenn ich eine traurige Milonga schreibe, ja, dann kommt ein anderer und sagt und entdeckt da drin, das sind aber schöne, sinnliche Dinge drin, ich finde es gar nicht so traurig. So, also das ist immer auch eine Frage der Perspektive und ja, so wie man das sieht.
Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht.
Ich habe noch ein gutes Beispiel. Wir haben gerade jetzt eine neue CD produziert mit Lade Passage bei hier um die Ecke bei Rainer Oljak im Studio und ich habe ja vor vielen, vielen Jahren mal den Pechvogel geschrieben. Das ist so ein ziemlich wichtiges Stück. Ein Tango für Lade Passage gewesen, ganz ziemlich am Anfang. Ist auch auf vielen Tonträgern drauf. Und jetzt habe ich mir das Stück nochmal vorgenommen, nach 35 Jahren. und habe das verbunden, vermengt mit dem Thema, mit dem Motiv aus Beethovens 7. Sinfonie, 2. Satz aus diesem Adagio, was ich einfach mit einer der genialsten Stücke halte der Welt, Musikliteratur, also was ihm da gelungen ist. Das ist ja auch so, dass man, als die Premiere von dieser Sinfonie war, haben die Menschen nach dem 2. Satz, was man ja nicht macht, so lange applaudiert, dass der nochmal wiederholt werden musste. Das muss man sich mal vorstellen. In einem Sinfoniekonzert die Form so zu sprengen. Die Leute waren sowas von ergriffen. Und dieses Adagio, dieser Satz hat eben, das habe ich eben vermengt jetzt mit dem Pechvogel, mit unserem Tango-Thema. Und das geht erst nebeneinander und dann vermischt es sich. Und ja, habe da so ein Ding draus gemacht, weil eben aus meiner Sicht dieses Thema, dieses Motiv, also das ist, also was da an Tragik für mich drinsteckt, ja, also da sehe ich einfach dieses gesamte Deutschland hier, das rutscht da alles in ein tiefes schwarzes Loch, wenn ich das höre. Und auf der anderen Seite hat es auch so einen Impuls zum Bestehen und zum Aufbringen, Aufbäumen und Weitergehen. Das ist alles in dem gleichen Motiv drin. So, also man kann insofern nicht sagen, ja, das ist jetzt nur ein totes Motiv, sondern es ist auch immer vieles andere gleichzeitig auch mit da drin. Und bei diesem Ding ist das eben einfach, das ist ungeheuer,
Ja, im Grunde, so wie du das beschreibst, ist es einfach so fast so wild wie die Natur. Wenn man rausgeht in den Dschungel, wenn man rausgeht in den Wald, dann sind da diese Pflanzen, dann sind da diese Gerüche, dann sind da die Vögel, die so und so singen. Und das ist ja im Prinzip auch so eine Art Natur, was da denn entsteht.
Ja,
klar. Ne?
Ja, genau.
Wenn ich das richtig verstanden hatte, waren deine Eltern beide nicht künstlerisch, so Ingenieur und Kindergärtnerin, so hatte man das damals
auch genannt. Ja, genau, ne? Ingenieur. Mein Vater hat Kernkraftwerksbau gemacht, also er war ein Ingenieur im Bauwesen, Industriebau. Meine Mutter Kindergärtnerin, die waren musisch und so, haben ein bisschen Akkordeon gespielt und so, aber waren keine Künstler, überhaupt nicht, nee.
Na, also Erzieher und Kindergärtnerin, also ist ja inzwischen so zumindest, dass das auch immer so ein bisschen musisch angehaucht ist, weil also
musisch schon, ja, aber es sind keine Künstler.
Nee, ist was anderes, ne? Aber wo wir gerade über Kinder, du hast Kinder, ne?
Ja, ja.
Wie viele?
2. Hm.
Ja. Leben die bei dir noch, oder?
Nee, die sind 31 und 38.
Stimmt, ja. Gut, okay. Ja, ja. Sind die denn bei dir aufgewachsen bis zur Volljährigkeit?
Ja, nicht ganz. Also dadurch, dass sie ein bisschen auseinander liegen, so bis sie 11 Jahre alt waren, waren wir eine Familie.
Ja, ja. Ja, du hast ja mal geäußert, dass du dich letztendlich in erster Linie für die Kunst entschieden hattest und die Familie eher zweitrangig war, ne?
Ja, also das ist auf jeden Fall so. Ich bin kein leuchtendes Beispiel in der Familienplanung gewesen. Das kommt so, dass kann man zwar auch natürlich beeinflussen, aber das sind, glaube ich, auch dann Dinge, die man so mitkriegt, die Muster und was weiß ich, was ja alles dafür verantwortlich ist. Man ist eben als Künstler oft unterwegs gewesen einfach schon mal rein technisch, nicht so oft zu Hause, nicht so oft, es gibt nicht so viel gemeinsame Zeit.
Ja. Ja, mir ist halt mal aufgefallen, weil ich habe ja zum Beispiel auch an Schulen gearbeitet, und dass Kinder ja schon eine andere Ausstrahlung haben als Erwachsene. Also insofern hat das ja auch einen Reiz, also zu gucken, was sie tun, wie sie handeln, wie sie sich benehmen mit ihrer Spontanität. Also ich glaube, kindlich sein ist schon an sich so eine Kunst, so eine Naturkunst von sich aus, ne? Die Art und Weise. Konntest du das manchmal so bei deinen Kindern wahrnehmen oder warst du da wirklich zu sehr mit dem Beruf verheiratet, als jetzt zu sagen, Mensch, ja, cool, wie der sich jetzt gerade bewegt, was der jetzt gerade macht, was der sagt, diese Spontanität, diese Lebendigkeit.
Na, ganz bestimmt viel zu wenig.
Ja, ja.
Also nicht nur, weil ich Künstler war, sondern weil es einfach zu zeitig war. Das geht allerdings, glaube ich, vielen so, dass sie die Kinder in einem Zeitalter haben, wo sie eigentlich viel zu sehr mit sich beschäftigt sind, mit ihrer eigenen Entwicklung, ihrer Karriere. Und das hört man ja ziemlich oft, dass dann, wenn jemand in einem höheren Alter nochmal Kinder kriegt, dass der dann sagt, mein Gott, jetzt kriege ich erstmal mit, was ich damals verpasst habe alles.
Ja.
Das ist bei mir garantiert auch so.
Ja. Ja, bist du denn schon Großvater?
Nee.
Ach so, weil als Großvater ist das denn meistens so.
Könnte nochmal die Erleuchtung kommen. Ist allerdings bis jetzt nicht so richtig zu erkennen.
Okay, also, da ist jetzt gerade nichts in Sicht. Ja. Hattest du ein Geschwister früher?
Ich habe eine Schwester, ja, die ist jünger. Die macht auch Musik.
Mhm.
Die spielt so im Bereich der alten Musik, also in der Lautenkompanie spielt die mit, klasse, alte, frühbarocke Musik und ist da ziemlich erfolgreich, ja.
Das klingt für mich erstmal so, als ob ihr auch zu Hause die Möglichkeit hattet, euch denn zu entfalten, ne?
Wir haben Hausmusik gemacht sogar,
ja.
Solange ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, also bis zur 10. Klasse, wurden wir auch zur Hausmusik verpflichtet.
Ja, jetzt hast du es rausgehauen.
Genau, also das hat stattgefunden, war auch jetzt nicht umwerfend, aber war gut, war in Ordnung. Gehörte dazu.
Ich weiß, was du meinst. Wir wurden früher zur Gartenarbeit verpflichtet, wie du das sagen würdest. Und heute würde ich sagen, meine Fresse, das ganze Biozeug, da würde ich mir heute alle Finger nachlecken. Also rauszugehen, etwas biologisch anzubauen, in der Erde zu wühlen. Ne? Aber damals hatten wir es gehasst einfach.
Ja, so ist das.
Wir wollten gerne in den nächsten Imbiss unsere Pommes holen und unser Hamburger und die sollen uns doch mit ihren Gartenscheiß in Ruhe lassen. Ne? Ich meine das nur, weil, was sie im Hausmusik sagt, da ist mir ja ganz warm ums Herz geworden. Da habe ich gedacht, genau so muss das sein. Fernseher raus, Computer raus, zu Hause zusammen musizieren, lebendig sein. Und habt ihr aber nicht so geliebt.
Naja, also den Computer mussten wir noch nicht ausmachen, der war noch nicht da. Und das Fernsehen war auch nicht so raumgreifend. Aber Hausmusik, also wir haben einfach gespielt miteinander diese Stücke, aber das Hausmusik ist, glaube ich, schon nochmal was anderes. Also wenn man so mehr aus freien Stücken, auch in größeren Besetzungen sich verabredet und miteinander probt und spielt und damit auch sozusagen ein gewisser Anteil im alltäglichen Leben bestimmt ist davon. Mhm. Das war ja bei uns nicht so umfangreich. Wir haben einfach ab und zu mal, gab es einen Grund, um was zusammen zu spielen, hat man es geübt und so. Also so eine Hausmusiktradition, wie das ganz bestimmt früher viel, viel öfters üblich war, weil man musste, wenn man Musik haben wollte, eben selber spielen und so. Also so war das natürlich bei uns nicht, aber das ist auch, glaube ich, da müssen dann die Eltern, meine Eltern wollten das, aber konnten das ja nicht direkt unterstützen, indem sie dann mitgespielt oder mitgemacht haben. Das ist dann was anderes, wenn das so eine Musikerfamilie ist, ja, wo die sowieso alle auch ein Instrument richtig spielen können und so. Da wird gar nicht gefragt, da entsteht sozusagen so eine Szene automatisch. Also das sehe ich so ein bisschen unter Hausmusik. Und da gibt es auch wunderbare Beispiele, dass sich manchmal dann was Tolles draus entwickelt, weil die eben über Jahre hinweg immer irgendwie zusammen gespielt haben. Und da kommen auch andere dazu, die jetzt nicht zur Familie gehören, sondern das ist einfach so eine... Also dass wir das alles nicht mehr haben, das ist sowieso ganz, ganz schlimm.
Ja.
Das ist ganz, ganz schlimm. Genauso wie schlimm ist, dass wir sozusagen, dass ja Kinder mehr singt, nur noch die Party in irgendwelche Chöre rennen. Und also das ist sowieso menschlich gesehen, menschlich, gesellschaftlich, kulturell eine Katastrophe.
Ja, das ist halt die Frage, wie wollen wir leben? Und das habe ich mit Hausmusik halt in Verbindung gebracht.
Genau. Ja, ja.
Zusammenleben, zusammen singen und meinetwegen auch zusammen im Garten was anbauen.
Genau, aber das ist so verschütt gegangen, dass ich, also ich selbst kriege das ja auch nicht hin, wenn wir irgendwie auf einer Party oder Leute, Gäste, Freunde haben. Also ich kann mich an seltene Momente erinnern, wo dann, ach komm, wir singen jetzt mal was oder ich spiele mal was oder wir spielen ein bisschen was mit oder so. Also selbst bei mir, der ja nun sozusagen da eine Menge beisteuern könnte sozusagen, ist das auch nicht... nicht mehr üblich. Es ist irgendwie, findet nicht statt, ja.
Ja, ist das ja so gewesen, dass gerade jetzt in den Jahren 20 bis 23 viele Menschen, die sich kritisch mit dem Geschehen auseinandergesetzt hatten, auch sich überlegt hatten, wie hatte ich eigentlich bisher gelebt und wie möchte ich eigentlich leben? Das gibt ja, sagen wir mal, auch positive Kollateraleffekte von dem, was natürlich, da passiert ist.
Ganz klar.
Dass viele Menschen sich wieder bewusster mit ihrem Leben auseinandergesetzt hatten. Und ich kenne da viele, mir geht es genauso, wo denn die Sehnsucht nach einem einfachen Leben und mehr Zusammensein. Ne? Wir durften ja nicht so viel zusammen sein.
Ja.
Ich glaube, ich bin noch nie so viel mit Leuten zusammen gewesen wie in der Zeit. Da hat der Trotz das mit mir sozusagen gemacht. Ich habe auch nicht viel getanzt vorher. Also vorher, aber währenddessen, immer wenn man irgendwo tanzen konnte, ich bin hingegangen tanzen, weil es verboten war. So, ne? Aber das ist ja auch ein positiver Effekt gewesen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe da so eine Vision gehabt, ja, mit anderen Leuten draußen zusammen ein Stück Land zu haben, aber nicht nur so stupide Ackern, sondern abends wird gefeiert, da wird getanzt, man macht Theater, man singt, man lebt auf dem Lande, so eine Art Idealvorstellung davon, wie das Leben eigentlich sein sollte. Ne? Und manche versuchen das auch in irgendeiner Form umzusetzen.
Ja, ja.
Und das würde mich jetzt mal interessieren, hast du da schon was mitgekriegt oder wie nimmst du das wahr? Menschen, die jetzt in Deutschland halt, wie gesagt, eher aus der kritischen Ecke kommen und sich neue Strukturen erschaffen?
Naja, ich habe festgestellt, dass es, also wenn ich in den letzten 3 Jahren hier in Deutschland war, war ich eigentlich immer nur in solchen Inseln zu Gast oder so, ob das jetzt teilweise noch das Theater sogar auch war, das Theater am Rand oder irgend andere Freundeskreise, das waren alles solche kleinen Gemeinschaften, so eine Art Inseln, die sich so mehr oder weniger in so einer Art irgendwie organisiert haben und so gelebt haben. Und die gab es eigentlich früher auch schon, aber die haben natürlich noch mal eine besondere so ein Drive erfahren in den letzten Jahren. Und da hat sich auch bestimmt das nochmal getrennt und gespalten und neu gegründet und neu formuliert. Also das ist schon sehr deutlich zu erkennen. Beziehungsweise es ist eigentlich sogar so, dass ich fast nur mit solchen Leuten Kontakt habe, weil zu den anderen fährt man nicht mehr und die anderen gibt es fast nicht mehr. So.
Ja, ich habe ja mitbekommen, du bist jetzt nach Schweden ausgewandert, andere Menschen sind auch ausgewandert, du hattest auch schon mal die Aussage gemacht, dass das schade ist, weil gerade oft sehr viele wichtige und kritische Leute auswandern, das ist ja auch ein Verlust für die Menschen
Absolut.
Hier oder für
ja.
das Land, dass da so viele auswandern, da habe ich mich trotzdem gefragt, bei all dem, was da passiert, gibt es da nicht die Möglichkeit, denn trotzdem innerhalb von Deutschland so eine Art Kultur zu entwickeln, die mit den ganzen anderen Kladderadatsch gar nichts zu tun hat und wo ein lebenswertes Leben noch entstehen kann?
Ja, aber das machen ja diese kleinen Inseln. Das sind Lebensgemeinschaften, Wohngemeinschaften oder von mir aus auch Teile von Dörfern oder so. Das gibt es also mehr und mehr und ich sehe da auch eine große eine Chance oder wenn überhaupt nur die Chance, weil soweit die es schaffen, sich sozusagen auch ein bisschen autark, selbstständig möglicherweise rauszuhalten aus diesem, jenem, das ist für die ein Grund, sozusagen so weiter auszukommen und es können ja sowieso nicht alle irgendwo hin, was soll das? Das ist ja auch eigentlich eine Vision, die irgendwie begrenzt ist, können ja nicht alle irgendwo anders hingehen. So, es gibt ganz, ganz viele Menschen, für die kommt das überhaupt gar nicht in Frage. Die würden natürlich schon wohl anders, aber die haben überhaupt gar keine Möglichkeit und es ist vollkommen undiskutabel, das Land zu verlassen. Die gucken, wie sie das hier für sich hinkriegen und das muss man akzeptieren. Das finde ich auch wunderbar und diese Inseln wird es auch immer geben. Vielleicht viel, viel stärker noch als früher, so darin, weil wir sehen ja die großen politischen Entscheidungen und Linien, das ist also immer deprimierender, darauf kann man sich überhaupt gar nicht verlassen, also die zeigen uns keine Wege auf, wie das gehen kann. Das steckt eigentlich nur in solchen kleinen Gruppen, die auch sich bewusst überlegen, wie sie eben leben wollen. So. Und das muss man unterstützen und das wären, glaube ich, eher mehr als weniger. Und die gibt es überall, also ja, überall ja. Auf der Welt eigentlich, denke ich mal sogar.
Na, das wird ja für die auch in Anführungsstrichen einfacher sein, die sowieso so heimatverbunden sind oder die vorher schon viel auf dem Lande gelebt haben, mit anderen Menschen zusammen gewohnt hatten, auf dem Lande zu leben und dass sie jetzt noch mal ein Stück autarker zusammen machen. Bei dir ist das ja auch eine ganz andere Geschichte gewesen. Du bist ja auch durch das Theater am Rand noch sehr stark verzahnt gewesen mit diesem anderen Teil der Gesellschaft.
Ne? Ja, ich habe ja nicht in so einer wirtschaftlichen Gemeinschaft gewohnt oder so, sondern ich bin ein frei rumfahrender Künstler gewesen und es gab dabei ein großes, also ein Projekt, das Theater am Rand, was viel Zeit und viel Kraft beansprucht hat. Aber das ist jetzt immer noch so, also das Theater am Rand ist jetzt, fällt jetzt irgendwie weg, das gibt es in dem Sinne für mich nicht mehr so, aber dafür gibt es andere künstlerische Projekte und die Situation ist ein bisschen unentschieden. Wir wohnen also immer noch in Schweden, haben es da einfach sehr, sehr gut. Und ich kann einfach noch gar nicht, ich habe noch gar keine konkrete Idee, wie sich das jetzt wie sich das weiterentwickeln wird. Ich habe einfach nur Wahrnehmungen und Empfindungen und die sind eher so, dass ich wenig Lust habe, hier in Deutschland irgendwas anzufangen, aufzubauen, zu gründen oder so. Also überhaupt gar nicht, im Grunde genommen. So, aber naja, woanders schon, aber dann ist es sowieso was ganz anderes. Das ist nicht ohne weiteres vergleichbar. Also ich weiß es einfach nicht.
Ja, ich verstehe. Nein, ich kann es schon so ein bisschen verstehen.
Wo man sich jetzt, mit wem man sich einlassen will oder wie, das ist nicht ganz klar.
Es fehlt da so ein bisschen die Inspiration. Das ist ja auch nicht überall ganz so einfach, auch mit diesen Gemeinschaften so. Ne? Manche sind da in Ecken. Gerade als Künstler möchte man ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen was von der weiten Welt, von dieser Weite mitkriegen.
Genau.
So ist es. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, aufs Land zu ziehen, dann müsste ich aber mindestens 50 Städte mitnehmen, sonst hätte ich da auch wirklich ein Problem mit dem Sachen, mit denen die Leute sich da auf dem Lande so beschäftigen.
Ja, und es dauert auch eine Weile, ehe sich sowas dann eingerichtet hat. Ja, das ist ja nicht eine Sache von heute Morgen.
Und dann gibt es Auseinandersetzungen miteinander auch. Ne? Also und ich kenne hier zum Beispiel in der Stadt viele Menschen, auch wenn die sich oft streiten, aber die können schon bewusst in die Auseinandersetzung gehen. Mhm. Also die machen das so bewusst. Ne? Und manche Leute, die das noch nie gemacht haben, die streiten einfach rum. Und da kann man nicht sagen, so jetzt lass uns das Thema doch mal von der anderen Seite angehen oder irgendwie etwas tiefer. So, ne? Da ist gerade so, ja, wie gesagt, eine Stadt oder bestimmte künstlerische Kreise, die braucht man einfach zur Ernährung für sich, ne? Zur geistigen Ernährung.
Ja, also ein Künstler, der jetzt sozusagen nur in seinem Dorf sitzt und da nicht rauskommt, das ist schon, da muss man gucken. Selbst einer, der sein Arbeitsfeld nur im Atelier hat, selbst der muss sich seine Eindrücke auch woanders holen. Also das ist schon, eine gewisse Weite ist da schon nötig.
Beschäftigst du dich dann auch viel mit so anderen politischen Themen oder so? Also was jetzt gerade in der Welt unterwegs ist jetzt, sei es jetzt der Ukraine-Krieg, Palästina, diese ganzen Geschichten, oder lässt du das lieber außen vor und lebst dein Leben da in Schweden?
Ja, das ist ziemlich kompliziert. Außen vor lassen kann man es eigentlich nicht. Also ich kann es insofern nicht, weil ich habe den inneren Impuls der Erkenntnisgewinnung habe einfach schon immer und man will einfach wissen, was da passiert, was da läuft. Aber auf der anderen Seite würde ich natürlich nie behaupten, dass ich mich damit beschäftigt habe. Also das ist einfach, da müsste man sich wirklich damit beschäftigen und dann einfach Zeit investieren.
Ja.
Und man hat eben zu manchen Dingen mehr, zu anderen Dingen weniger Kontakt. Ich kenne zum Beispiel den, was Palästina betrifft, den Direktor der Schweizer Palästina-Schweizgesellschaft. Das ist ein guter Freund von mir. Naja, dadurch habe ich natürlich ein paar Informationen aus einer ziemlichen Nähe heraus, die mir das Thema dann ein bisschen deutlicher machen. Und das Entsetzliche und Grauenvolle wird dadurch nicht weniger, sondern eher mehr. So. Also das ist schwer zu beantworten, dass man, aber es gibt natürlich Leute, ich weiß, worauf es hinausgeht, Die haben einfach nicht das Bedürfnis der Erkenntnisgewinnung so stark verankert. Die müssen das nicht unbedingt wissen. Den reicht sozusagen eine ganz, ganz oberflächliche Orientierung, so wie das Wetter. Und dann reicht ihnen das. Aber das ist eine Veranlagungsfrage.
Ja, da reicht denn die Tagesschau zur Information.
So, genau. Ja, und gut, ich meine, es gibt so gewisse...
Wenn ich noch mal kurz was einwerfen darf. Weil es muss ja gar nicht immer zwangsläufig so abstrakt sein, dass man darüber liest. Aber hier in Berlin ist das ja nun mal so, hier gibt es zum Beispiel 120.000 Palästinenser. Hier gibt es natürlich auch alles mögliche andere. Also ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen eine Frau aus einer Volksgruppe in Afghanistan kennengelernt, von der man bisher noch gar nichts gehört hat, die aber total verfolgt und ermordet werden. Da werde ich demnächst noch ein Interview zu machen. Aber man lernt dann ja auch direkt Leute kennen, die erzählen einem das. Und dadurch bekommt man halt einen persönlichen Bezug. Natürlich keine objektive Sicht auf die Weise, das ist klar. Na, aber man kann da einen persönlichen Bezug kriegen. Die Frage ist, wie ist denn das da bei euch da in Schweden, da wo du wohnst? Gibt es da irgendwelche Demos? Und wie wird damit also umgegangen?
Die Schweden sind erstmal ein Volk, was ich sehr, sehr einverstanden immer erklärt mit den Maßnahmen der Regierung oder die da gar nicht so eine große Diskrepanz aufbauen, weil die Regierung, und da ist auch viel passiert in den letzten 100 Jahren, das war ein sehr armes Land und die haben wirklich viele Vorteile genossen. Das ist einfach, hat sich, das wissen die Schweden eigentlich, und die aktuelleren Dinge, die treiben sie auch mächtig um, und da sind sie auch sehr enttäuscht. Also die haben ja ein Fünftel ihrer Bevölkerung an Migranten dazugenommen und haben jetzt natürlich ein Riesenproblem damit jetzt und werten das auch aus und sprechen auch darüber und haben auch ganz harte Konsequenzen eingeführt. Also das läuft da noch ein bisschen anders. Aber was eigentlich ich sagen wollte, dass ich das gar nicht so richtig gut beurteilen kann. Ich spreche kein Schwedisch, wir verstehen kein schwedisches Radio und keine Zeitung. Deswegen fühlt man sich ja auch in keiner Weise dort gegängelt. Es ist ja auch schon ein anderer Status, den wir dort einnehmen, ne? Ganz, ganz klar. Und interessant ist es in Gesprächen mit den Schweden dann, wir haben ja also eine hervorragende Nachbarschaft, die Deutsch spricht, also die Deutschlehrerin war die Frau, und also mit denen können wir über alles viel reden, und da gibt es extreme unterschiedlich in den Auffassungen. Also die Schweden waren schon immer der Meinung, dass die Russen ihnen gefährlich werden, und das ist kolossal, aber es ist ein hervorragendes Gespräch darüber, und es ist auch in der Gesellschaft so, dass die ganz normal darüber reden. Also dieser ganze Wahnsinn, der hier so stattfindet, das ist eben dort lange, lange, lange nicht so schlimm. So, das ist einfach in einer gemäßigteren Art und Weise werden die unterschiedlichen Positionen diskutiert, ja.
So, ja, also. Das also klingt für mich erstmal schön im Grunde. Ne? Abgesehen davon, dass die Schweden jetzt in die NATO gegangen sind, was ich eigentlich nicht so nachvollziehen möchte.
Naja, das ist eben, man sagt ja auch, die Amerikaner, die Franzosen, die Schweden, also ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung findet das nicht besonders toll, aber die sind jetzt auch nicht so, dass sie jetzt auf die Straße gehen und Demonstrationen gibt es eigentlich verhältnismäßig gering. Also in Stockholm war ein bisschen was, in Malmö, aber das ist jetzt auch, hält sich sehr in Grenzen. Also das äußert sich so bei ihnen nicht. Und diejenigen, die da diesen NATO-Eintritt vorangebracht haben, das ist nicht der Großteil der Bevölkerung. Ganz sicher nicht. Das ist wieder wie überall woanders. Das ist einfach eine Schicht von Leuten, die einfach verknüpft mit dem Kapital oder mit wem auch immer einfach Interessen durchsetzen und aufgrund ihrer Situation so agieren, dass sie eben das schüren und das auch hinkriegen. Ja. So.
Ja, bleibt zum Abschluss noch zu fragen, ob man noch für deine Veranstaltung hier in Friedrichshagen im April Werbung machen darf, oder ist das schon ausverkauft?
Das kann ich im Moment gar nicht sagen, aber ich würde einfach mal frecherweise sagen, Werbung ist immer gut.
Ja, ne?
Wenn es voll sein sollte, dann gibt ja immer, wir sind da eigentlich 1 bis 2 Mal im Jahr.
Ja.
Immer im Dezember zu so einer Weihnachtsmilonga und jetzt eben am 28. April im Rathaussaal.
Genau, hatten wir vorhin schon drüber geredet, genau. Wo Strack-Zimmermann vor kurzem auch gewesen ist.
Also wir werden mal zeigen, dass man mit den Themen anders umgehen kann.
Ja, auch ein bisschen Weihrauch mitbringen und vorher ausräuchern in den Saal, also damit die Energie von ihr raus sind. Wir kennen uns ja jetzt mit Energien aus im Raum.
So ist es, ja, genau. Also da bin ich ziemlich sicher, dass wir eine gute Energie reinkriegen. Also man kann ganz beruhigt.
Ja, genau.
Ihr
bringt den Saal energetisch wieder in Ordnung, nachdem die jetzt da gewesen ist.
Und Tanzen und Musik ist sowas. Wer Musik spielt, der streitet sich auch eigentlich nicht. Oder der haut sich nicht die Köpfe ein. Wenn man die miteinander spielen, die hauen sich nicht die Köpfe ein. Das ist ganz sicherlich so.
Ja, in einem Song von Faun habe ich tatsächlich schon mal gehört, böse Menschen kennen keine Lieder. Ja,
genau.
Gut, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch und ich freue mich dann, dass du im April mal wieder in Friedrichshagen bist und die Menschen mit deiner Kunst beglückst.
Gerne, wunderbar, wir freuen uns auch, vielen Dank.